palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ein herzliches Ciao a tutti in die Runde. Aus dem verschneiten München grüße ich den hohen Norden. Marius, wie ist die Lage in Hamburg? Kann man sich da noch vor die Tür bewegen?
Nur dick eingepackt auf jeden Fall. Wir haben seit einer Woche ungefähr am Stück klirrende Kälte und heute Morgen hat es auch schon wieder ein bisschen geschneit. Aber die Bahnen fahren.
Ja, das ist hier nicht der Fall. Was ist klirrende Kälte für dich?
Minus 3 Grad und trockene Luft statt feuchter Luft, wie sonst immer.
Gut, bei uns waren es so minus 10 noch in der Nacht, als ich dann nach der
NFL auch
nach Hause geschlittert bin. Aber ich kann mal nur sagen, viele auf der Straße doch zaghaft unterwegs. Bei mir zahlt sich endlich mal aus, dass ich auf dem Land den Führerschein gemacht habe und das Auto fand. Natürlich erst ab 18, als ich den Führerschein hatte, bin ich Auto gefahren, natürlich. Aber natürlich sehr gut geübt in diesen Arten von Wetterbedingungen Auto zu fahren.
Und da Fahrsicherheitstraining in den, in den Kurven auf der Landstraße.
Ja, kannst du dir nicht vorstellen, dass ich eventuell in einem Kreisverkehr da geslidet bin, absichtlich? Dass,
ja, noch, nein, nein, nein. Hat auf nein, dem Land nein. noch nie jemand gemacht.
Also, damit Hallihallo. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und eventuell sozusagen mir neue Winterreifen besorgen möchtet, nein, Spaß beiseite, die habe ich selber natürlich schon drauf, könnt ihr das tun, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, so wie schon viele anderen, dann gibt es auch einen Batzen Sticker mit dazu und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr uns in eurem Spotify Wrapped, falls ihr das denn teilen mögt, verlinkt. Ich ehrlicherweise kann meinen Spotify Wrapped nicht teilen. Die Mischung ist wild. Deutschrap, Rock und meist gehört der Titel ist was von Lurchi.
Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass Väter oder Mütter in meinem Feed auf jeden Fall sehr viel Kindercontent bei Spotify abgespielt haben.
Im nächsten Jahr kommt wahrscheinlich dann dazu Dire Straits. Ich bin wieder auf dem 80er-Jahre-Rock hängen geblieben. Dire Straits. Sultans of Swing. Damit bin ich gestern durch den Schnee gefahren. Es gibt
geht immer.
Fast nichts Besseres, als durch eine verschneite Landschaft zu cruisen mit einem Gitarrensolo und der Stimme von Mark Knopfler. Das muss man einfach schon mal sagen. So, Fragen aus der Community kamen auch, die greifen wir gleich auf. Erstmal hatten wir euch auch darum gebeten, abzustimmen, was ihr denn denkt, ob Italien die Euro 2024 Gruppenphase übersteht. Denn da hat man bekommen Albanien, Spanien, Kroatien. Ist nicht die leichteste Gruppe, wie ich finde, ehrlicherweise.
Es gibt aber ja auch keine Kleinen mehr bei der EM.
Es gibt keine Kleinen mehr.
Diesmal noch nicht, aber nächstes Mal dann wieder vielleicht.
Wobei
spielt Laszlo. Wenn dann 48 Teams irgendwann antreten. Mhm.
Wobei spielt Laszlo Kleinheißler mit? Dann wird es doch klein. Okay,
lassen wir das.
Gespielt wird in Dortmund.
Aber der spielt ja gegen Julians Jungs.
Oh ja, stimmt. Ja. Dortmund, Gelsenkirchen und Leipzig sind die Spielorte der Squadra Azzurra. Also da mal die Frage an euch. Habt ihr euch Tickets geschossen? Falls ja, verabredet euch Serie Amore Tinder dann im Sommer. Würde ich mal sagen, ist am Start. Und Stand jetzt haben 72% der Community, derjenigen, die abgestimmt haben, gesagt, yo, Spalletti und Co. gehen ins Achtelfinale. Ist es dann oder ist es dann direkt Viertelfinale? Meine Güte.
Keine Ahnung.
K.O.-Runde. So ist es.
Stimme ich zu.
Ja. An der Stelle auch herzlichen Dank an Marius, der dieses Wochenende unser gemeinsames Dokument befüllt hat, wie schon lange nicht mehr. Und da lese ich jetzt, dass du einen kurzen Blick nach Frankreich wagen möchtest. Was hat es denn damit auf sich?
Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, aber es ging so ein bisschen durch die sozialen Medien, dass Gigi Donnarumma da vom Platz geflogen ist. weil er seinen Gegenspieler bei Lorient vielleicht mit gestrecktem hohen Bein, es hat ihn da niedergelegt, sag ich jetzt mal. Und er hat dafür die glattrote Karte bekommen. Und das hat mich an einen gewissen anderen Ex-Fußballer/Wrestler erinnert, den man nicht mehr abkulten sollte, oder? Aber nee.
Le Havre war im Übrigen
das Thema. Ja, genau. Ja. Fast das Gleiche. Sorry an alle Frankreich-EnthusiastInnen. Aber ja, das passt, glaube ich, so ein bisschen zu seiner Saison. Ich glaube auch, dass man in der WWE ganz gut Geldscheine verdienen kann.
Ja, man kann auf jeden Fall sich ungeile Lederjacken anziehen. Das hat ja jeder so seinen Fetisch. Und wenn wir schon international unterwegs sind, Giorgio Chiellini steht mit dem LAFC im MLS-Finale gegen Columbus Crew. Ja. Was soll ich dazu sagen? Was hast du da noch
eingeschrieben? Ich hab ins Dokument geschrieben, da schaltet Mario doch sicher ein, der alte Aficionado.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mit dir rein in den 14. Spieltag der Serie A, der am Freitag schon eröffnet wurde. Und zwar in Monza. Juve war da zu Gast und hatte die Möglichkeit, sich mit dem Sieg des Geschehen des Wochenendes dann als Tabellenführer anzuschauen. Und das haben sie auch gemacht. Aber mal wieder ganz auf Juve-Art und Weise. Oder wie Francesco gesagt hat, mit Gattis Hilfe. Ich weiß nicht, ob, falls Gläubige zuhören, das soll natürlich kein Front sein gegen.
Da wird man auch gesperrt in der Serie auch.
Ja, stimmt. Das ist da keine Gotteslästerung. Nee, Vlahovic hat einen Elfmeter verschossen, beziehungsweise Di Gregorio hat den gehalten. Aber direkt danach bei der Ecke Rabiot, der einköpft. Hat er jetzt einen Vertrag verlängert oder noch nicht? Weil Rabiot ist doch auch einer, der immer zockt, wenn er noch irgendwie ein neues Geld will.
War ich glaube, offiziell ist es auf jeden Fall noch nicht bestätigt. Ich habe jetzt auch aber auch nichts super Konkretes gelesen. Keine Ahnung.
Naja, es kann auf jeden Fall in Juventini nur recht sein, wie der Franzose gerade performt. Denn der hat auch dann das Siegtor vorbereitet. Davor aber in der 92. also Minute die Interleihgabe Carboni mit dem 1:1 und dann eben der angesprochene Gatti, der dann 2 Minuten danach, kurz vor Spielende, den Sieg für Juve besorgt. Und da die Vorlage eben von Rabiot.
Juventus forge a plan to maintain the services of Adrian Rabiot. Das ist die erste Headline, die Google mir ausspielt, wenn ich Rabiot Contract eingebe.
Ja, das ist immer.
Also ja, klar werden die dem Angebot machen. Ist ja ganz logisch. Ist ja auch gerade ganz gut in Form.
Definitiv.
Auch, glaub ich, so sagen.
Definitiv. Und da hatte ich schon angedeutet, kam was aus der Community, nämlich von Luca. Thema Trainerdiskussion in der Serie A. Wir teilen diese Frage mal auf, denn es geht um Pioli und Allegri. Da geht's los. Da sagt Luca, Conte zu holen wäre meiner Ansicht nach ein Fehler. Bin zwar auch kein Fan von Allegris Spielstil, aber er gibt Juve Stabilität und hat sich als Trainer weiterentwickelt, indem er eher junge Spieler integriert, anstatt jede Woche teure neue Spieler zu fordern. Man darf auch die Rahmenbedingungen, Chiesa-Verletzung, Causa Pogba, Punktabzug, wirtschaftliche Schwierigkeiten, nicht außer Acht lassen. Conte ist dafür bekannt, viel Unruhe in einen Verein zu bringen und ständig neue Transfers zu fordern. Meistens hinterlässt er damit nur verbrannte Erde. Die Experimente mit Sarri und Pirlo sind bereits gescheitert. Unter Allegri ist zumindest ein Aufwärtstrend zu erkennen. Jetzt sehe ich gerade, es war keine Frage, sondern eine Meinungsäußerung, die ich so teilen kann. Ich glaube, wir haben ja auch schon oft genug gesagt, Marius. So oder so ist es müßig, jetzt über die Personalie Allegri zu sprechen. Vor allem, wenn die Ergebnisse auch noch stimmen. Es wird sich da auf der Trainerbank in Turin erstmal nichts tun.
Also ja, wenn er in die Champions League, allein schon in die Champions League kommt und nicht selbst zurücktritt, dann wird er auch nächstes Jahr auf der Trainerbank sitzen.
So ist es. Und er wird auch am Freitag auf der Trainerbank sitzen oder daneben stehen, wenn es dann zum nächsten Spitzenspiel geht. Und da empfängt die alte Dame Napoli. Monza, das der Vorstelligkeit halber, ist zu Hause sonntags gegen Genoa unterwegs. Und da haben wir noch einen Tipp und einen Programmhinweis. Cross-Promo. Der liebe Francesco, den ihr hier auch schon gehört habt, der ist zu Gast bei den Jungs vom Der Neapolitaner. Also wahrscheinlich wird er da auch 2-3 Takte zum Spiel jetzt seiner alten Liebe Juve sagen. Aber da geht es dann auch um eine Spielvorschau. Selbstverständlich auf dieses Rivalenduell, nenne ich es erstmal. Ja. Und so richtige Previews sind wir ja nicht am Abliefern. Wir machen ja dann meistens doch einen Rückblick. Von daher hört da doch gerne mal rein. Und wenn ihr hier mit durch seid.
Spiel, da freue ich mich am Freitagabend drauf. Da ist ja sonst auch immer nicht so viel anderes.
Freitagabend? Hä? Ist doch bestimmt irgendwie sonst auch noch ein gutes Spiel in der Bundesliga oder so. Weiß
Augsburg
es nicht.
Mainz? Vielleicht. Egal.
Lass mir das. Muss vielleicht erst ein Investor kommen damit. Naja, gut. Samstag. Kellerduell. Genoa Empoli 1-1. Führung. Malinowski, zweites Tor in Folge. Und wir haben es schon bei Insta gemacht. Also wir müssen ja zugeben, wir haben beide das Tor letzte Woche vor der Aufnahme nicht gesehen gehabt. Da hat er einen eingeschweißt, wie man so schön sagt, ne?
Also, ja, da kann man sich die Highlights vom Frosinone-Spiel auf jeden Fall nochmal reinziehen, glaube ich. Nur dafür lohnt sich das schon.
Ja, definitiv. Also mea culpa, dass lieber Ruslan, dass wir das nicht erwähnt haben letzte Woche.
War auch nicht ganz auf der Höhe.
Ja, das
hat man gemerkt vielleicht.
Das ist richtig. In der 67. der Ausgleich Cancellieri. Und dann die Frage, wem hilft dieser Punkt mehr, Marius? Was würdest du sagen?
Im Zweifelsfall Genoa, weil sie auf Distanz gehalten haben. Auf der anderen Seite ein Heimspiel gegen Empoli will Gilardino, glaube ich, auch eher gewinnen.
Das ist eine Einschätzung, die ich teilen kann, in jedem Fall. Und Gilardino darf dann am Dienstag in der Coppa gegen Lazio ran und am Sonntag, wie gerade eben schon erwähnt, bei Monza. Konkurrent um den Klassenerhalt Cagliari Calcio war direkt danach dann zu Gast in Rom bei Lazio. Nach der Ansage von Maurizio Sarri unter der Woche hat er so gesagt, ja, liegt's an mir, dann trete ich ab. Dann haben sie einen 2-0-Sieg gegen Celtic bewerkstelligt, Giro eingewechselt und dann Doppelpack. Ich meine tatsächlich, dass Lazio jetzt auch schon im Achtelfinale steht, weil ja Atletico
Funzi, ja,
Fernand geschlagen hat. So. 3 Punkte gab es dann auch am Wochenende. Zwar nur 1-0, aber das ist denen wahrscheinlich auch egal. Frühes Tor, Petro, 8. Minute. Und weil Cagliaris Macumbo in der 27. schon vom Platz flog, haben sie das dann, ohne das gesehen zu haben, wahrscheinlich souverän über die Bühne geschaukelt. Ja. Zustimmendes Nicken. 20 Zähler jetzt, Lazio Rang 9. Das sind 3 Rückstand auf die internationalen Plätze. Dann pendelt sich das langsam wieder ein. Cagliari stagniert, aber es ist eben auch nur ein Zähler Rückstand auf Empoli und das rettende Ufer.
Hilft natürlich nichts, aber in der Statistik hat Cagliari zumindest genauso viele Torschüsse, vielleicht sogar. Also, nee, genauso viele.
Genauso viele.
Ja. Okay. Also ausgeglichenes Spiel, Lazio gewinnt 1-0.
Ja, munter putzen, weiter geht's. Und die spielen dann am Samstag bei Hellas, Cagliari montags zu Hause gegen Sassuolo. Milan Frosinone, da haben wir noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ich hatte mir extra da noch reingeschrieben, Mike Maignan gegen die Fiorentina, im Übrigen mit Fieber im Kasten. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, da wo er den Ball dann nochmal schön mit dem Gesicht abgewehrt hat in der Nachspielzeit. Eventuell hat der Schädel da ein bisschen mehr getrönt als sonst. Kann man das jetzt abkulten, dass er mit Fieber gespielt hat? Ist das prinzipiell gesund? Was sagt Dr. Seuke? Mit erhöhter Temperatur Sport betreiben?
Ich würde es lassen.
Ja.
Ich glaube, Herzmuskelentzündung und so, je nachdem, wo das Fieber herkam, wenn es von der Erkältung kam, ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Also auch ist ja gerade Erkältungssaison.
Richtig.
Wenn ihr nicht 100% fit seid, dann lasst das Joggen lieber bleiben.
Ein richtiger Service-Podcast hier, muss man auch einfach mal sagen. Unter der Woche, es fühlt sich auch schon wieder an, als wäre es ewig her, gegen Dortmund. Sehr gute Anfangsphase gehabt, da große Chancen, Elfer, Giroud verschießt. Kurz darauf dann Elfmeter auf der anderen Seite, Calabria mit dem Foul gegen Bino Gittens. Und ich muss mal sagen, der Vide Calabria, der sah da in der Anfangsphase nicht so gut aus auf seiner Seite gegen den flinken Borussen. Und wurde da komplett kaputt gemacht, habe ich mir aufgeschrieben hier. Das habe ich während dem Spiel mitgeschrieben. Reus hat getroffen. Ab da ist die Borussia im komfortablen Kontermodus. Gute Tempowechsel. Milan ein bisschen gebrochen. Spiel dann etwas zerfahren. Rhythmus gebrochen, auch wegen Behandlungspause von Kobel. Und dann aber Chukwueze mit einer überragenden Einzelaktion zum Ausgleich. Erstes Tor für Milan im Übrigen. Und das war zu dem Zeitpunkt dann sein erstes Tor wieder seit April. Damals hat er in der Champions League in München getroffen, noch für Villarreal. Calabria hat dann mal nochmal eine Riesenchance vor der Pause, wo er ihn reinköpfen muss. Und dann in der zweiten Halbzeit Verletzungen. Das kennt man ja bei Milan. Malik Ciao, linker Oberschenkel, meine ich mal was. Der runter, Krunic kommt und dann ging es dahin. 2-1 Dortmund. Füllkrug da auf Sabitzer, Beino Kittens 2-1, Adeyemi dann auch noch mit dem 3-1. Da haben sie auch vor allem in der zentralen Füllkrug überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen. Und somit wird es jetzt extrem schwer. Ich muss mir nochmal die Tabelle angucken. Ich glaube, sie könnten noch weiterkommen, wenn...
Dortmund ist als einziges schon weiter. Die anderen haben, glaube ich, 5, 6 und 7 Punkte. Und sie spielen ja jetzt gegen Newcastle.
Ja, das ist richtig. Die sind mit Newcastle punktgleich. Sie könnten zumindest noch in die Europa League aus eigener Kraft kommen und müssten dann hoffen, dass Dortmund PSG schlägt. Denn die haben 7 Punkte und der direkte Vergleich gegen PSG ist, glaube ich, kein guter. So. Community-Mitglied Thompson fordert Pioli danach bei Twitter indirekt zum Rücktritt auf. Und das hat er gelesen, ne? Ja, nein, aber...
Ja, gut, aber... ist also die Marschrichtung... In der Milan-Community war nach dem erneut enttäuschenden Auftreten in der Königsklasse deutlich.
Das stimmt schon. Und da passt jetzt eben der zweite Part der Trainerdiskussion, Nachrichteneinsendung von Luca ganz gut. Er findet die Kritik an Pioli, kann er nicht in Gänze nachvollziehen, da die Mannschaft... hat zwar Potenzial, aber noch lange nicht auf dem Level und jede Saison einen Anspruch auf CL-Halbfinale und Scudetto. Ich verstehe die Enttäuschung der Milan-Fans, jedoch kann man einen Trainer nicht an der Historie eines Vereins messen, sondern muss sich nach den aktuellen Begebenheiten richten. Ein Blick in die Trainerhistorie des AC Milan in Bezug auf die letzten Jahre würde den ein oder anderen wahrscheinlich etwas bescheidener in seiner Kritik werden lassen. Welche Veränderungen erwartet ihr ansonsten im Hinblick auf die neue Saison? Oh, da kommt doch noch eine Frage. Italiano, De Zerbi zu Napoli, Farioli in die Serie A. Wer ersetzt Mu, wenn er nach Saudi-Arabien geht? Hui, 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 jetzt geht's aber doch los. Das hatte ich. Ganz kurz zu Pioli. Ich bin ja auch eine Woche so oder so. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche schon wieder irgendwie entweder einen Kopf fordern soll oder ihn verteidigen soll. Ich bin jetzt diese Woche mal wieder der Trainer, Versteher und Verteidiger und fordere einen gemäßigten Umgang mit den Fußballlehrern.
Ja. Zwei Punkte. Oder drei. Ich finde Kritik in dieser Saison an Pioli vollkommen gerechtfertigt. Es gab das ein oder andere Spiel, da haben wir auch drüber gesprochen, wo er ausgecoacht wurde. So, und wo er vielleicht an seiner Marschroute im taktischen System ein bisschen zu stur gewesen ist und zu unflexibel, dafür, dass er ja nun auch eigentlich einen breiteren Kader bekommen hat. Auf der anderen Seite, wenn sie das erste Spiel gegen Newcastle gewinnen und dass die Chancen da so verballert wurden, das liegt halt nicht an ihm, dann sieht es tabellarisch ganz anders aus. Ich weiß, das ist immer hätte, wäre, Fahrradkette und so, ne? Aber so, weiß nicht, ob die Meinung dann nicht eine ganz andere wäre. So, das hängt halt immer von diesen Nuancen ab, wie du gerade sagst, so Woche für Woche. Und was war mein dritter Punkt? Weiß ich nicht mehr.
Ja, das ist aber gut, ey. Ich habe gestern bei Mainz Freiburg das Ähnliche gehabt. Da hat mich Sepp Kneißl aber so ins Phrasenschwein einzahlen lassen, weil ich auch, also, ne? Das ist halt Ergebnissport. Und wenn du sie vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten.
Ja, aber mein Gott, es ist halt so.
Ja, es ist halt so. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Wir haben über das Spiel, über dieses 0-0 am ersten Spieltag gesprochen und da muss Milan 4-0 gewinnen eigentlich.
Ja.
Und da sind sie ja auch richtig eingestellt gewesen. Man hat nur die Tore nicht geschossen. So.
Auch in dem Spiel im Westfalenstadion hatten sie ja zwischenzeitlich, klar, das können sie auch verlieren oder noch verlieren oder unentschieden war es, glaube ich. Aber vor allem hatten sie da auch Giroud hat in der Champions League viel zu viel Sachen liegen gelassen.
Ja.
Das ist einfach Fakt. Muss man so sagen. Aber gewonnen haben sie am Wochenende. Luka Jovic hat ein Tor geschossen. Ich glaub's ja nicht. Erstes Tor für Milan. 43. war das. Gegen Frosinone. Und Pulisic in der 50. Was für ein geiler Ball von Mike Maignan, oder?
Mhm.
Heftig, ey.
Also, Magic Mike.
Ja, den spielt dir Olli Reck nicht besser. Und ja, ansonsten, du hast, glaube ich, mehr von dem Spiel gesehen als ich. Erzähl doch mal ein bisschen. Ne, sagst du? Tomori hat noch getroffen und Bresciani für Frosinone.
Das, was da eingefügt wurde, das ist aus der Statistik rauszulesen. Aber Marc hat wieder ein paar Takes gehabt, die haben wir bei Twitter immer regelmäßig raus. Und fand die Vorstellung von Milan sehr erwachsen und effizient gegen ein starkes Frosinone, hebt da vor allem Sule und Barrenchea heraus. Das ist ja auch das ein oder andere Mal in den vergangenen Wochen angeklungen. Die beiden Juve-Leihgaben unter Di Francesco mit einer super krassen Entwicklung und offensichtlich auch gegen Milan das wieder abgerufen. Was er noch schreibt, Theo, der als Innenverteidiger gespielt hat, sehr konzentriert. Ist ja sowieso diese Saison in einer bisschen defensiveren Rolle. Und offensichtlich jetzt auch als Notnagel in der Innenverteidigung einsetzbar. Verletzungsprobleme bei Milan, auch so ein Thema. Genau das wollte ich noch bei Pioli sagen. Ich weiß, ich kenne sein Training nicht und seine Belastungssteuerung und so weiter. Aber er ist bestimmt auch nicht der alleinige Schuldige daran, dass permanent da 3-4 wichtige Spieler fehlen. Genau, MMM, Magic Mike Maignan, wieder mit einem Assist schreibt er, dann Jovic, Tor plus Assist und auch gelbe Karte und ist dann auch wieder ausgewechselt worden für den 15-jährigen Kamada, der seinen zweiten Einsatz da in San Siro feiern durfte.
Fun Fact und dazu übrigens, bei den Tampa Bay Buccaneers heißt der Panther auch Kamada, ist mir gestern aufgefallen.
Cool. Das weiß ich nicht. Wo spielt er dann? Also was ist seine Position?
Panther sind immer die den Ball wegkicken, wenn der Angriff nicht weitergefahren kann. Wenn der Drive sozusagen gestoppt wird.
Ah, okay. Aber die Field Goals machen die nicht?
Meistens gibt es dafür nochmal einen extra. Jake Kamada. Jacob Kamada.
Vielleicht macht er ja eine ähnlich große Karriere.
Vielleicht. Jahrgang 99. Das ist, 99 ist auch schon 24. Ach du mein. Machen wir schnell weiter, bitte.
Ja. Stichwort Lazarett. Das lichtet sich ein bisschen. Benacer ist nach 7-monatiger Ausfalldauer wieder da. Ist eingewechselt worden für Reinders in der 79. Also da kann Pioli vielleicht ein bisschen aufatmen. Und was ich noch erwähnenswert fand, der hat auch gegen Dortmund schon gespielt, also ist eingewechselt worden, hat da sogar sein Milan-Debüt gegeben, 18 Jahre, ivorischer Außenstürmer Chaka Traoré aus der Parma-Jugend.
Ah, Grüße.
Und der hat sein Serie A-Debüt mit 16 nämlich für Parma im April 2021 gegeben, natürlich gegen Milan.
Da schließt
sich der Kreis. Vielleicht haben sie ihn da gescoutet.
Aber wirklich, das klingt doof, aber manchmal glaube ich wirklich, dass das man denkt immer, es steckt ganz viel dahinter und oft reicht da irgendwie, wenn irgendein Funktionär dann den Spieler einmal gesehen hat und sagt, der kann richtig was, ich schicke dir da mal einen YouTube-Zusammenschnitt.
Aber der ist wirklich talentiert. Ja. Also, zumindest galt er das, als er ein paar Mal gewesen ist.
Ja, sonst, ja, hätten sie nicht gehört. Oh, zu Funktionären kommen wir gleich auch nochmal, ne?
Mhm.
Aber ich wollte noch kurz sagen, Frosinone die sind ja trotzdem stabil. Rang 11, punktgleich mit Monza, dem 10. Könnten noch von Torino überholt werden jetzt nach dem Spieltag. Sind dann eben genau gegen den Toro Sonntag früh, also 12:30 meinst du damit wahrscheinlich?
Yes.
Zu Hause im Einsatz. Und Milan spielt Samstagabend bei Atalanta. Und da bin ich mit Christian Bernhard am Start.
Das
da freue ich mich schon wundervoll. Richtig drauf. Da bin ich mal gespannt, weil da er ist ja auch, ich erinnere mich an unsere Vorschau, Christian ist doch auch immer der, der eher die Trainer verteidigt.
Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht mache ich dann wieder Bad Cop. Mal gucken, ihr werdet es hören.
Dann lass uns doch jetzt schon mal sagen, dann reden wir nächste Woche vielleicht mal 10 Minuten über Atalanta, weil das haben wir diese Saison fast noch gar nicht gemacht.
Eingeloggt, ist eingeloggt. Und gerade angedeutet, Thema Funktionäre. Was ist mit Kollege Maldini los?
Mal abgesehen davon, dass er in einem Interview, seinem ersten richtigen Interview, das er in der Repubblica gegeben hat, nicht ausgeschlossen hat, dass er den Managerjob bei Al-Ittihad übernimmt.
Ehrenmann.
Er meinte, dass auf jeden Fall große Herausforderungen hat er Bock drauf und so. Und Aber er hat auch ein bisschen gegen seine alte Liebe, beziehungsweise gegen vor allem die Herren Kardinale, Clubbesitzer, Scharoni, Präsident und Forlani, Vorstandsvorsitzender, geschossen. Ihr erinnert euch, Paolo Maldini im Sommer relativ überraschend gefeuert worden. Mitten in der Vorbereitung eigentlich. Ich glaube Anfang Juli. Und er meinte, muss man dazu sagen, ist in dem Interview natürlich nur seine Seite. Wir haben damals auch über die durchaus vorhandene Kritik aus der Community an ihm gesprochen. Da kamen so Sachen auf wie, er macht gerne mal Alleingänge, ist kein Teamplayer und hat eben ja auch ein paar Transfers verkackt, De Ketelaere und Co. Und er fleißig vielleicht ein bisschen auf seinem hohen Status ausgeruht. Aber den Ball hat er jetzt mal eben an die Milan-Führung zurückgespielt. Vor allem kein Teamplayer, sondern das wirft er nämlich Scharoni vor. Und was er noch gesagt hat, dass er zum einen, weiß nicht, wie ernst man das als Kritik nehmen muss, aber die Transfers, die ja teilweise gelobt worden sind, die hat er so ein bisschen beiseite gewischt, also Chukwueze, Pulisic, Loftus-Cheek und so weiter. Er meinte, dafür bräuchte man kein besonderes Scouting. Er hat ja selbst viel Datenscouting gemacht, keinen Algorithmus bräuchte man da, sondern da muss man einfach nur das Geld verwalten und die Spieler halt verpflichten. Seine Transfers stellt er damit, also die so ein bisschen eher aus dem Nichts kamen oder die vielleicht ein bisschen unbekannter gewesen sind, die will er damit, glaube ich, ein bisschen hervorheben. Sagt aber vor allem auch, dass er Forlani, dem Vorstand, einen Vorschlag Richtung Transferbudget gemacht hat. Und der meinte dann zu ihm, nee, das ist viel zu viel, das können wir uns nicht leisten. Und dann kurz nach seiner Entlassung sei dann letztlich rausgekommen, dass genau das, was er Forlani vorgeschlagen hat, auch in der Budgetierung dann so vorgenommen wurde und womit dann die neuen Verantwortlichen dann eben arbeiten konnten. Hätte wohl auch Kardinale ein strategisches Papier vorgelegt, worauf der nur gesagt hätte, er möchte, dass Milan die Champions League gewinnt. Daraufhin hätte Maldini einen 3-Jahresplan dahingehend entworfen. Also wirkt alles, er ist nicht so gut zu sprechen auf die Herren. Das ist natürlich nicht überraschend und wie gesagt, das ist nur seine Sicht der Dinge, die er da natürlich bespricht und Fehler eingeräumt hat er jetzt auch nicht wirklich. Aber ja, ich glaube, wir haben es nämlich damals so ein bisschen in die Richtung gedreht, dass die Entscheidung ja schon verständlich sei. Und vielleicht ist es dann doch gut, dann schon auch beide Seiten ein bisschen zu betrachten. Und ich glaube, wenn das mit diesem, so er sagt, das stelle ich mir als Transferbudget vor und die sagen, nee, ist viel zu viel und dann dürfen die Neuen dann aber trotzdem das ausgeben, das ist schon nicht so ein feiner Zug.
Das stimmt. Zeitpunkt jetzt für das Interview finde ich trotzdem ein bisschen komisch.
Ja.
Ich wollte aber auch nochmal sagen, wenn ihr das nach hören wollt, was wir damals eben mit dem vorhin schon angesprochenen Thompson besprochen haben, also Tom, der bei Twitter @Thompson heißt, da gab es einen kleinen Maldini-Milan-Deep-Dive. Das war Staffel 5, Folge 42, also S05B42, Folgentitel Vizitalia damals. Das war nach den Europa-Finals, den Europacup-Finals. Genau. Haben wir übrigens ja auch gesagt, dass wir da nochmal jetzt dann nach einem halben Jahr oder so rangehen an den Speck mit Tom zusammen, ne? Dass wir da nochmal irgendwie Status Quo aufnehmen, dann für den nächsten Monat, dann Wochen auf jeden Fall nachgeholt.
Je nachdem, wie er das natürlich zeitlich hat, glaube ich, bietet sich Anfang Januar, so vor der Transferphase und so vielleicht.
Ja. Why not? Milan hat auf jeden Fall Platz 3 gesichert. Gefestigt. Jetzt fürs Erste durch den Sieg gegen Frosinone. Und dann lass mal kurz durch den Sonntag fliegen.
Wollen wir vielleicht, weil wir da so ein bisschen rübergebügelt sind über die Trainerfrage, jetzt wo wir Milan abgeschlossen haben. Ich geb mal kurz meine Tipps ab.
Okay, ja, voll gerne. Ich habe dazu mir noch keine Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Ja,
ich habe also keine tiefergehenden Gedanken, einfach nur. Ich glaube, dass Allegri nächste Saison noch Juve-Trainer ist. Mhm. Dass, wenn Milan nicht aus den Champions-League-Rängen rausrutscht, dass dann auch Pioli nächste Saison noch Milan-Trainer ist. Mhm. Dass entweder Conte oder Motta zu Napoli wechseln.
Boah, Conte wäre eklig. Ja?
Ja, würde für mich auch überhaupt nicht passen, aber
Motta wäre geil.
Der Kontakt besteht ja schon. Oder bestand auf jeden Fall schon.
Boah, Motta bei Napoli wäre richtig nice.
Ja. Sein Vertrag läuft auch aus.
Mhm. Also da das muss heißt, man, für Aurelio De Laurentiis, der kein Geld ausgeben möchte, wäre das genau zumindest ein Argument. Oh mein Gott, ja.
Und ich glaube, zu Florenz kommen wir gleich auch noch. Dessen Vertrag läuft zwar auch aus, aber Italiano, da könnte ich mir vorstellen, wenn sie in die Europa League oder vielleicht sogar in die Champions League kommen, dass er nochmal verlängert. Mhm. Und ich glaube nicht, dass De Zerbi zeitnah in die Serie A zurückkehrt. Und ich glaube auch nicht, dass Farioli unbedingt relativ zeitnah bei einem italienischen Topclub unterkommt. Roma, Mourinho, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht weitergeht über die Saison hinaus. Außer sie gewinnen jetzt nochmal irgendeinen Pokal.
Farioli,
bei Farioli habe ich jetzt noch ein paar Mal auch mit meinen französischen Kollegen bei Transfermarkt gesprochen und auch mich da so ein bisschen in der Community umgehört. Das sieht natürlich alles sehr gut aus, starke Defensive, kaum Gegentore bei Nizza und so, aber wohl auch was die türkische Fans gesagt haben, wo er vorher am Start war. Wenn die Taktik einmal geknackt ist, dann kommt da nicht mehr viel mehr. Mhm. Weil offensiv ist das meistens individuelle Klasse, Stückwerk aus einer sehr sicheren Defensive und wenn die dann einmal entschlüsselt ist, dann wird es schwierig so. Das war so die einhellige Meinung und muss man mal gucken, wie er sich das bei Nizza aber sich weiterentwickelt hat erst.
Also kein Plan B. Italienischer Edin Terzic.
Möglicherweise. Noch braucht er ihn ja auch nicht, aber ja. Schauen wir mal.
Okay, ja, spannend. Vielleicht mache ich da auch mal ein paar Takes dazu in den nächsten Wochen, aber die waren jetzt alle schon sehr präzise und klar, ohne dass du großartig drüber nachgedacht hast. Aber das ist ja meistens das Beste, ne?
Könnt ihr mal uns schreiben, was ihr so darüber denkt.
Gerne.
Eine Sprachnachricht senden oder so. Mhm.
Ja.
Also wo ihr welchen Trainer nächsten Saison gerne sehen würdet. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Gerade angesprochen, das jetzige Team noch von Thiago Motta. 1-1 bei Lecce. Na, weiß ich nicht. Was fängt man denn damit jetzt an? Also das ist... Das tut jetzt wahrscheinlich wieder Jörg weh, ne? Aber das ist...
ja.
Da lässt man da Punkte liegen.
Vor allem in der 99. Minute.
Ja.
Piccoli dann den Elfmeter rein. Vorher hatte Lico Giannis per direkten Freistoß Bologna in Führung gebracht. Und ja, das ist ärgerlich. glaube ich. Weil ansonsten wäre man jetzt mit 2 Punkten mehr punktgleich mit Napoli auch nur einen Platz weiter oben, also vor der Fiorentina, aber eben mit Tuchfühlung, mit direkter Tuchfühlung zu den Champions League Plätzen, so sind es eben 2 Punkte Rückstand auf die Roma und Napoli.
Ja. Das ist, da wäre man sonst punktgleich mit den Champions League Plätzen gewesen. Ja, das ist ja genau. Lecce, irgendwie relativ stabil, ne? Die, und so wie es in der Liga gerade aussieht, reichen die auch mal 38 Unentschieden vielleicht.
Ja, genau. Was hatte ich da aufgeschrieben? Genau, 5 Remis aus den letzten 7 Spielen, aber auch letzter Sieg am 22. September. Ist ja im ersten Monat halt sogenannt überperformt.
Ja.
Und jetzt pendelt sich das alles so ein bisschen ein, aber der Punkt hilft natürlich die Konkurrenz da hinten, die ja fast alle nicht gewonnen haben, auf Distanz zu halten.
Ja. Lecce dann am Montag bei Empoli. Das ist natürlich ein wieder so ein sogenannter Kellerkracher. Und Bologna sonntags bei der Salernitana, die auswärts verloren hat, jetzt am Wochenende bei Florenz 0-3, also Viola da gewonnen. Die haben auch in der Conference League 2-1 gegen Genk sich durchgesetzt. Martinez Quarta und Nico González. Damit jetzt 2 Punkte vor Ferencváros in der Tabelle. Letzter Spieltag auswärts dann bei den Ungarn. Und davor aber noch, also noch jetzt dann die Fiorentina mittwochs in der Coppa gegen Parma. Und Sonntagabend muss es dann gegen die Roma was werden. Und das ist ja tatsächlich, dann könnte man einen Riesensprung machen von den gerade angesprochenen, zu den gerade angesprochenen Champions League Plätzen.
Absolut, eben weil ja auch eben Napoli gegen Juve spielt.
Mhm. Dann nehmen sie es ein bisschen.
Wenn die Ergebnisse passen, dann ist man danach Vierter.
Ja, richtig gut. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Fiorentina Mittwoch gegen Parma im Pokal. Die Gelegenheit wirst du dir doch nicht nehmen lassen, einen kurzen Exkurs in die Serie B für uns zu vollziehen.
So sieht's aus. Parma hat am Wochenende nämlich 1-0 gegen Spezia gespielt und damit so ein bisschen wieder in die, also ich habe mir notiert, weiter auf Kurs, aber vorher gab es auch eine sehr, sehr unnötige Niederlage bei Aufsteiger Lecco und ein 1-1 im Derby gegen Modena, von daher eher erstmal wieder in der Spur. Und so in der Nachspielzeit Eigentor von João Moutinho, übrigens nicht der portugiesische Europameister.
Da bin ich schon mal drüber gestolpert.
Ein Namensvetter, ja. nimmt man mit, glaube ich. So, ja, 1-0 Eigentor vom Gegner, der mit 10 Punkten im Tabellenkeller feststeckt. Aber das sind halt auch diese Spiele, die Parma in den letzten Jahren nicht unbedingt gewonnen hat, sondern dann im Zweifelsfall sogar eher verloren hat. Und von daher sieht das für mich weiterhin alles auf nach Kursaufstieg aus. Also ich bleib da optimistisch auf jeden Fall. Und ja, eben selbst wenn es in so einer Phase, wo nicht mehr alles 100% rund läuft, dann eben diese Spiele trotzdem einigermaßen über die Bühne bringen kannst, dann bist du halt eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Jetzt auf jeden Fall punktgleich. Ja, Parma Platz 1, Venezia Platz 2, aber punktgleich, die haben 3-1 gegen Ascoli gewonnen. Und dahinter ist nämlich zu Catanzaro, Cremonese und Modena schon eine Lücke von 6-7 Punkten. Ich habe jetzt gerade nicht mehr geguckt, wie Como gegen Südtirol gespielt hat. Das mache ich mal eben live. Ansonsten sind es vielleicht nur 5 Punkte auf die. Ja, die haben gewonnen, deswegen, okay, sind es 5 Punkte auf Como auf Platz 3. Ist da eigentlich noch Cesc Fabregas Trainer?
Ja, yeah, schon, oder?
Ich glaube, da war nicht 100% klar, ob er Interimstrainer oder Cheftrainer ist. Ja, okay. Aber jetzt lädt das hier nicht. Man kennt. Na doch. Ja. Ja, er saß auf jeden Fall gegen Südtirol auf der Bank.
Das siehst du.
Spezia derweil, habe ich gerade schon gesagt, im dicksten Abstiegskampf, also das Leni Riefenstahl Rebranding, das wirkt sich aufs Karma weiterhin aus.
Ja, ja.
Aber natürlich auch nur 5 Punkte Abstand auf Brescia, die den ersten Nicht-Abstiegsplatz, den 15. belegen, also nicht Playoff-Abstiegsplatz. Und dort haben wir einen Trainerwechsel nachzumelden. Mal wieder, Cellino hat es mal wieder getan. Nachdem man ja eigentlich mit einem erst nachträglich überhaupt noch in die Serie B wieder reingerutscht ist. musste Daniele Gastaldello, das Trainereigengewächs, gehen und Rolando Maran ist wieder da.
Oh Gott,
ja. Aber erstmals in Brescia seit der Saison 2005-06.
Na gut, na gut. Ich nutze die Gelegenheit, um direkt in den Abstiegskampf der Serie A wieder reinzugehen. Udinese Hellas, ein wildes 3:3. Und da habe ich mir was angeguckt. Und ich sag mal so, das Team von Marco Baroni aus Verona tut sich doch sehr schwer, Standardsituationen und Flanken auch nur ansatzweise zu verteidigen. Also die drei Gegentore, die sie da in Udine fangen, Wahnsinn. Also Cabezele nach einem, ich glaube, Freistoß von Samarčić war es, der da am langen Pfosten komplett allein durchgehen kann. Beim 2-0 von Luca, auch die Flanke ist nicht annähernd da in der Mitte jemand im Kontakt mit dem Torschützen. Der Torschütze des 1:0, Cabezele, verschuldet dann einen Elfmeter, den Djuric reinknallt. Und dann das 2:2 von Gonsch. What the fuck, Mann? Hast du das gesehen?
Nee.
Ein
sollte ich gleich machen, sagst
ein
du?
Ein Fallrückzieher, okay. À la Bonheur auf jeden Fall. Dann macht aber wieder für die Hausherrin Luca das 3:2. Es fällt überraschenderweise wieder nach einer Flanke, die schlecht verteidigt wird. Und in der 7. Minute der Nachspielzeit dann das 3:3 durch Thomas Henry, weil in dem Fall auch wieder nach einer Flanke einfach mal aus dem Halbfeld in den Strafraum rein, der Udine-Schlussmann Silvestri sich dazu entscheidet, warum auch immer aus dem Tor rauszugehen und mit der einfachen Faust am Ball vorbeizusegeln. Henri köpft ein.
Da hat auch ein bisschen das Hellas, das halbe Hellas-Herz mitgeschlagen in seiner Brust.
Ja. Punkt gerettet für die Gäste und vielleicht auch der Trainerstuhl Baronis für bis auf Weiteres. Udinese ist jetzt wieder mit einer Lieblingsaufgabe betreut, bei einer Spitzenmannschaft eklig sein, und zwar bei Inter am Samstagabend. Hellas davor noch zu Hause gegen Lazio. Sassuolo gegen die Roma haben wir auch noch auf dem Programm. Da habe ich mir ein paar kleine Besonderheiten aufgeschrieben. Zum einen nach dem Führungstreffer durch Sassuolo. Achtet mal beim Jubel im Bild auf den linken Bildausschnitt. Da ist ein, ich sag mal, maximal 11-Jähriger oder 12-Jähriger, der in der ersten Reihe im Gästeblock, der kommt übrigens giftig, ne? Der Gästeblock in Sassuolo, der vorne hinter, das ist schon immer geil, Mann. Aber der steht da vorne mit der typischen Pöbelgeste in Hand hoch in Richtung Gemächt. Na, kannst du dir vorstellen?
Ach so, ja.
Hervorragend, achtet da mal drauf. Dann gibt es eine rote Karte für Sassuolo, die mehr als gerechtfertigt waren. Danach dreht die Roma das Spiel noch in der Schlussphase, siegt und rückt vor auf Rang 4 in der Europa League. Bei Servette Genf im Übrigen nur 1:1, damit den Gruppensieg da quasi verspielt. Slavia 2 Punkte vorne, außer die rutschen dann gegen Servette noch im letzten Spieltag nochmal auf. Und dann könnte man ja die Playoffs, das hattest du geschrieben, deswegen nehme ich mal an, dass es richtig ist, gegen einen Champions League-Absteiger spielen.
Ich glaube, dass die Zweitplatzierten in der Gruppe der Europa League, dass die, es gibt ja nicht nur 8, ne? Aber ich glaube, die bekommen auf jeden Fall.
Die spielen Playoffs. 8, ja. Genau. Die ersten gehen weiter, die zweiten spielen nochmal diese Playoff-Runde und die dritten gehen in die Conference League runter, richtig.
Ah ja, okay, und genau. Und die Sieger daraus werden dann gegen die, genau, die 8 Sieger daraus werden dann gegen die Gruppenersten gelost.
Ja, so. Also da könnte dann doch schon ein dickes Brett drohen, wolltest du damit sagen.
Ich glaube, genau. Feyenoord ist, glaube ich, schon sicher Dritter.
Mhm.
Man kennt sich ja.
Ja.
Ich glaube, Roma-Fans haben auf eine Feyenoord-Auswärtstour, beziehungsweise die Feyenoord Ultras zu empfangen, da haben die auf jeden Fall Bock drauf.
Ja. Ach, an der Stelle übrigens nochmal Europa League. Ich sag's und call es jetzt. Die Roma holt die Europa League.
Das war ja mein Take letztes Jahr, ne?
Ja, das stimmt. Mal sehen.
Sevilla fliegt, glaube ich, als Vierter aus der Champions League raus. Das ist ganz gut dann.
Ja, genau deswegen. Ja.
Kein Black Magic Shit.
So, und dann, vorhin haben wir gehört, Mourinho. Ob er weggeht, aber solange er noch da ist, tut er Mourinho-Dinge. Was hat er schon wieder von sich gegeben?
Er ist, der italienische Verband ermittelt, mhm. weil er gegen die Ansetzung von Matteo Marcenaro oder Marcenaro. Ja, da hat er sich in Anführungszeichen besorgt drüber gezeigt.
Ja, ist halt, ist ein Carrot. Er carrot einfach für die, um die Leute.
Ja, genau. Wir hatten ihn dreimal und ich glaube, er hat nicht die emotionale Stabilität, um auf diesem Level zu arbeiten. Ich bin überhaupt nicht entspannt darüber, dass dieser Schiedsrichter oder der V, dass wenn er Schiedsrichter oder VAR ist, weil wir so oft nicht so glücklich mit ihm gewesen sind. Mhm. Und ich bin mir sehr sicher, dass mit ihm als Schiedsrichter Mancini nach 10 Minuten eine gelbe Karte für einen Foul an Berardi bekommt und dann gegen die Fiorentina gesperrt ist. Und siehe da, der Einzige, der eine gelbe Karte bei der Roma bekommen hat, ist in der 78. eingewechselte Christensen gewesen, während Sassuolo die rote Karte für Bologna bekommen hat und noch 4 weitere gelbe Karten.
Schon Mourinho Masterclass, alles richtig gemacht. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, es ist auch nicht mein liebster Schiri und der hat immer so einen, der sieht immer so ein bisschen melancholisch aus. Oh. Vielleicht ist das, was vielleicht hat Mourinho sich einfach wirklich nur Sorgen gemacht um den Kerl. Ja. Nun gut.
Aber was wäre das für ein, wie lange würde die Bild darauf rumreiten, wenn in Deutschland das ein Trainer über einen Schiedsrichter sagt?
Ja, das stimmt. Roma haben wir angesprochen, zu Hause gegen die Fiorentina, Sassuolo am Montagabend bei Cagliari. Hui, jetzt haben wir schon viel geredet und dann war da ja noch ein Spielchen. Napoli gegen Inter. Beide Teams mittwochs mit Auswärtsspielen in der Champions League unterwegs gewesen. Napoli in Madrid, lange Zeit gut unterwegs gewesen, aber dann doch verloren. Die bekommen ein Endspiel um den Einzug ins Champions League Achtelfinale gegen Braga und Inter.
Wobei 3 Punkte Vorsprung und zu Hause direkten Vergleich auswärts bisher 2-1 gewonnen. Endspiel in Anführungszeichen.
Ja, Endspiel in Anführungszeichen. Inter in Lissabon, das war ein wilder Ritt, ey. Also das war...
Hast du das kommentiert?
Das habe ich kommentiert und zur Halbzeit. Also, was Inter da gemacht hat in der ersten Halbzeit, das war frech. Joao Mario hat einfach mal einen Hattrick geschnürt gegen einen ehemaligen Arbeitgeber. Für Inter hat er solche Sachen habe ich dann noch im Kopf, in 69 Pflichtspielen für Inter 4 Tore, jetzt in 45 Minuten gegen Inter 3. Und dann kam aber die zweite Halbzeit und viel Regen und viel Inter. Also Inzaghi hat erstmal gar nicht gewechselt, er hat gemeint, das kann er mal schön selber auslöffeln, die Suppe wieder.
Die B11 übrigens, ne?
Also ja, genau.
Aslani, Bissek,
Augusto, Champions League-Sieger 2010, und Marco. So ja, 2010 ja. Champions League-Sieger Marco Arnautovic war dabei, auf jeden Fall. Der dann auch getroffen hat im Übrigen. Und, das habe ich da auch unterbekommen, ich möchte es hier natürlich auch sagen, das letzte Mal in der Champions League hatte Marco Arnautovic davor im Jahr 2010 getroffen, aber in der Saison 2010-2011, also nicht in der Champions-League-Saison, bei Inter, da hat er nicht gespielt. Für wen und gegen wen hat Marco Arnautovic sein letztes Champions-League-Tor geschossen, bevor er es in Lissabon genetzt hat?
Ja, für Werder auf jeden Fall. Mhm. Gegen wen?
Bei einem 3-0-Heimsieg.
Ach, das war Quali.
Ja, beim 3-0-Heimsieg Werders gegen Inter.
Ach was.
Und die Torvorlage kam von Hugo Almeida. Und außerdem hat noch getroffen Sebastian Prödel. Und Inter ist damals angereist mit einer... die Startelf ist der Wahnsinn. Darf ich das mal kurz vorlesen? Getrainiert von Rafa Benitez. Also die Startelf Werder Bremen... Tim Wiese, Clemens Fritz, Per Mertesacker, Petri Parsanen, Sebastian Brödel, Dominik Schmidt, Thorsten Frings, Aaron Hunt, Marco Marin, Marco Arnautovic, Hugo Almeida, Trainer Thomas Schaaf. Inter Mailand, im Tor Paolo Orlandoni, Cristiano Biraghi.
War das letzter Spieltag und Inter war schon weit.
Okay. Ivan Cordoba, Davide Santon, Ravi Zanetti, Thiago Motta, Sully Ali Montari, Nwanko Obiora, den hatte ich den habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Esteban Cambiasso, Samuel Eto'o, Goran Pandev. Eingewechselt wurden unter anderem noch Jonathan Biabiani, Felice Natalino und McDonald Mariga.
Auch ein geiler Kick. Also,
während unter anderem,
alte Parma-Schule.
Während unter anderem bei Werder noch Claudio Pizarro kam, Philipp Bargfrede und ein gewisser Michael Silvestre.
Da hat sich Cambiasso bei Bargfrede auf jeden Fall noch was abgeguckt.
Das ist richtig. So, jetzt aber zurück zu Napoli gegen Inter. Inter gewinnt 3-0 in diesem Spitzenspiel. Und ja.
Das war zu hoch.
Das war definitiv zu hoch. Traumtor Calhanoglu in der ersten Halbzeit kurz vor der Pause, aber davor mehrere Chancen. Sommer pariert glänzend gegen Elmas zweimal.
Ja, ja.
Quietsche auch. Politano haut ihn mal an die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit Napoli noch gute Chancen gehabt, bevor Barella dann das 2-0 macht.
Und auch danach. Also
danach auch. Ja. Osimhen hatte noch so einen guten Kopfball, den er eigentlich fast gut setzt. Genau. Und Elfmeter, ja oder nein?
Ich finde es okay, wenn er ihn nicht gibt. Es war für mich kein ganz klares Foul.
Ja, ey, aber in dieser einen Zeitlupe, an der Stelle, wo der dem über den Fuß Bade Achillessehne geht, das tut so weh, Mann, wenn er ihn dann trifft. Also ja, der zieht ihm da nicht das Bein weg, aber das tut, das ist schon. Für mich tendenziell eher ein Elfmeter, ehrlicherweise.
Okay.
Aber ja, es ist auch keine klare. Ja.
Es haben immer. Sich auf jeden Fall war unter Napoli-Fans danach die einhellige Meinung, dass Massa nicht unbeteiligt ist an dieser Niederlage.
Und trotzdem, ich meine, wenn man sich so die Chancen ansieht und wie Quietscher auch wieder auftritt.
Christian Bernhard hat das, finde ich, richtig gesagt. Man sieht auch, das Ergebnis steht natürlich für sich. Und am Ende dieser Woche hat man gegen Inter und Real 7 Gegentore bekommen. Also die Abwehrprobleme bestehen auf jeden Fall weiterhin. Aber das sah schon wieder ein bisschen mehr nach Spalletone aus, als eben in den 16 Wochen oder so unter Garcia.
Ja. Ja, voll.
Also was das Aufbauspiel anbelangt, was auch das Pressing im Mittelfeld anbelangt und so, auch vor allem in der Offensive mit den, wie zum Beispiel Politano und Di Lorenzo zusammenspielen und so, das ist alles eigentlich alles ganz ziemlich gut. Es fehlte dann halt das Quäntchen Glück im Abschluss, beziehungsweise Inter hatte halt den aktuell besten Torwart Europas.
Der Folgentitel, übrigens sponsored und presented by Francesco.
Ja, ja.
Ja, und
ja, Inter ist also Juve muss sich da warm anziehen.
Definitiv muss Juve sich warm anziehen und Inter muss man einfach sagen, also wenn du so ein Spiel dann auch noch 3-0 gewinnst, ja, du hast ja keine Argumente gegen Inter. Du hast keine Argumente gegen Inter.
Absolut.
Ja. Also, haben wir ja schon gesagt, ne? Freitagabend dann Topspiel Napoli im Maradona gegen Juve. Und Francesco, der gerade eben angesprochene, in der Vorschau bei den Freunden vom Der Neapolitaner unterwegs. Wenn ihr mitgezählt habt, dann waren das 9 Spiele, die wir jetzt besprochen haben. Also 9 Serie A-Spiele. Wir haben sogar noch mehr, inklusive Europapokal, mehr Spiele besprochen. Aber 9 waren es in Italien. In der obersten Liga, weil Serie B haben wir auch besprochen. Mein Gott, ich sollte nicht anfangen mit irgendwas mit Zählen. Aber ich hoffe, ich habe richtig gezählt und sage, in den 9 Serie A-Spielen, die wir bislang auseinander analysiert haben, sind 27 Tore gefallen. Weil Torino spielt ja noch montagabends gegen Atalanta. Und da gehe ich jetzt einmal kurz dazwischen. Apropos 27, Shoutout an den Kicktipp-Nutzer, Nutzerin, nur der FC Mola. Ich glaube, hat sich sogar schon mal jemand offenbart, wer das war. 27 Punkte gemacht nach 9 Spielen im Tippspiel. Da geht es schon mal 32 Plätze nach oben, Rang 85. Erinmund, aber noch mit 231 unangefochten, gerade aktuell an der Spitze. in Serie Amore 1. Ich bin, ganz kurz, 108. Du kannst mir gleich mal sagen, wo du bist. Und in unserer zweiten Tipprunde führt Felix SVW. Sehr gut.
Das ist hier Serie Amore 1. Da bin ich guter 51.
Ich hab aber.
Mit 198 Zählern. Wie viel hast du?
Ich hab 180 in der zweiten. Da bist du kurz vor mir. Und in der, was hattest du gesagt, hast du in der ersten? Ich habe 176.
Genau, da habe ich 198 und in der zweiten bin ich auf Platz 28 mit 187.
Ja, kurz vor mir. Okay, alles klar. Muss ich mich raffen? Muss ich mich auf jeden Fall raffen?
Serie B führt Marius.
Ganz klar. Sehr gut. Der Experte. Ah, dann kommen wir langsam zum Ende der Folge. Wir haben euch ja versprochen, nächste Ausgabe dann mit ein bisschen mehr Atalanta auf jeden Fall, weil die jetzt heute auch wieder unter den Tisch fallen. Die haben in der Europa League zu Hause 1-1 gegen Sporting gemacht. Gruppensieg für Ladea steht fest. Scamacca fällt aber den Rest des Jahres aus. Dann das Spiel gegen Milan, besprechen wir nächste Woche ausführlich. Torino bei Frosinone. Und zum guten Abschluss haben wir mal wieder ein Tutti Liocchi Su.
Auch da weiß ich nicht ganz genau, wie man den Herrn ausspricht. Luca Coleoscio, sage ich jetzt einfach mal. Ein italienischer U21-Nationalspieler, der offensiv auf allen Positionen spielen kann, glaube ich, auf dem rechten Flügel hauptsächlich zum Einsatz kommt. Der hat nämlich für den FC Burnley mit Vince Kompany als Trainer beim 5:0 gegen Sheffield sein erstes Premier League-Tor erzielt. Oh Gott, ich falle hier irgendwie in so einen Doppelpass-Betonungsmodus rein. Doppelpass.
Oh ja, spielst du jetzt einen Doppelpass hier mit Click and Rush? Oder was haben wir jetzt auf einmal Spieler aus der Premier League hier am Start?
Drei italienischer U21-Nationalspieler. Ah. Und das ist wild. Der ist 19 und in Norwalk, Connecticut geboren, ist 2016 aus den USA von den Manhattan Kickers nach Spanien gewechselt, zu Espanyol Barcelona, ist da ausgebildet worden, hat dort auch mit 17 Jahren im Mai 22 sein La Liga-Debüt gegeben, jetzt letzten Sommer für 3 Millionen eben zu Burnley, spielte in der U15 für die USA, ist in den vergangenen Monaten auch schon mal für die kanadische Nationalmannschaft nominiert worden, aber hat in 2023 für die italienische U19, U20 und U21 debütiert und gehörte auch zum U19-EM-Siegerkader. Und ich glaube, klar, Premier League-Spieler sind teuer, aber Burnley steigt ja eventuell auch wieder ab. Das könnte nächsten Sommer einer werden, der da auf dem Mercato heiß gehandelt wird. Und da mal über die Stiefelgrenzen hinaus die Watchlist anmachen. Die nochmal im Auge behalten.
Ja gut, vielleicht bin ich dazu eingefahren. Na, dann beobachte ich das auch mal, wenn es mir von dir nahegelegt wird. Oh, apropos über den Tellerrand hinausschauen, ist diese Woche auch schon wieder Ligatour bei Max und dem Rasenfunk, richtig?
War letzte Woche, ne? Also ist ja online schon.
Aber du bist das nächste Mal dann wieder am Start.
Nee, du.
Ich?
Du hast dich doch gemeldet.
Ich habe mich doch gemeldet. Na, siehst du?
Ich wollte letzte Woche, war dann gesundheitlich nicht verfügbar. Da hat Christian Bernhard dann übernommen und unter anderem über den FC Bologna geredet und über Thiago Motta. Also da hört auf jeden Fall auch gerne nochmal rein. Und in unserer Ligatour-WhatsApp-Gruppe hast du dich auf jeden Fall gemeldet für den 15.
Für den 14., 15., 12. Richtig, das ist noch länger her. Ich habe komplett den Zeithorizont eines Eichhörnchens. Liebe Grüße an die Eichhörnchen hier in München. Ich hoffe, ihr findet eure Nüsse. Könnt sonst bei mir auf den Balkon kommen. Ich leg euch was aus.
Apropos Stiefel, legst du einen Stiefel vor die Tür übermorgen?
Ich stelle den vor die Tür, natürlich. Ja. Und der muss gut geputzt sein. Und dann kommen da ein paar leckere Mandarinen rein. Spielzeug gibt es da keins im Übrigen.
Sehr gut.
Dann habe ich mich selber wieder erfolgreich aus dem Konzept gebracht, nochmal zum Ende dieser Ausgabe Serie Amore. Deswegen möchte ich nochmal mit einer Weisheit schließen und die euch und auch dir, Marius, mit auf den Weg geben. Fußball ist ein Ergebnissport. Und damit danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss.
Fußball ist ein Ergebnissport und am Ende gewinnt immer die Mannschaft mit Jan Sommer. Tschüss.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco.